ARD.
Das war sie, die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland am Ende mit einem nicht überraschenden Gewinner.
Schuss! Spanien ist Rekord-Europameister. Der vierte Titel ist dank Oyarzabal eingefahren.
Spanien gewinnt alle 7 Spiele bei dieser EM und überzeugt damit auch unseren Reporter Holger Dahl.
Auch wenn ich so ein bisschen damit geliebäugelt habe und darauf getippt habe, dass England das am Ende doch noch reinfährt. Spanien ist natürlich super verdienter Europameister.
Die EM ist vorbei und unsere Reporterin Lisa Tellers wird vor allem die Stimmung in Deutschland vermissen.
Es hat eine große Freude uns allen bereitet. Es hat eine Leichtigkeit nach Deutschland gebracht.
Ja, und das alles besprechen wir im Sportschau EM Update. Das hier ist das große Finale nach dem Finale. Die letzte Folge Sportschau EM Update heute zu dritt. Anne Hild ist da.
Hi.
Hallo Anne, Jens Wallbrot auch.
Hi Tobi.
Grüß dich mein Lieber, mein Name ist Tobi Schäfer und ich sag nur El Fútbol vuelve a casa.
Muy bien.
Was heißt das genau übersetzt?
Auf Englisch wäre es Football's coming home.
Habe ich es richtig ausgesprochen?
War nicht schlecht.
Spanien ist also...
Ich fühle mich ausgeschlossen, Leute.
Europameister. Wir schreiben es hier gleich nochmal auf, Jens.
Was soll denn? Als wenn Tobi Spanisch kann. Weißt du, der hat das vorher gegoogelt. Und, naja.
Man muss es heutzutage nicht mehr können, man muss es nur googeln können.
Ja, aber ich irgendwie... Wer kam auf die Idee mit den 3 Leuten in dieser Folge?
Wir kommen nochmal zu den Fakten zurück.
Okay.
Spanien ist Fußball-Europameister. Ich sag mal so, es hatte sich in den letzten 4 Wochen ein bisschen angedeutet, ne?
Ja.
Also Experten sind ja die, die es von Anfang an auf dem Schirm hatten.
Oh, jetzt fang du dich auch noch so an, ey. Alles klar, Holger, danke.
Gerne.
Ja, aber man muss es ja anerkennen. Anne hat es von Anfang an gesagt, du warst bei, du hattest jeden Tag einen anderen Favoriten.
Ich hatte meistens aber England.
Ja.
Und war ja relativ nah
außer
dran.
Außer zwischendurch 2 Wochen.
Da war ich bei Deutschland.
Warst du auch nah dran, die haben ja auch nur gegen Spanien verloren.
Bevor wir auf das Finale von gestern Abend nochmal zurückgucken, auf den 2:1-Sieg gegen die Engländer, hören wir erstmal unseren Reporter Holger Dahl. Der war nämlich Finalreporter gestern in Berlin und der ist auch der Meinung, ja, Spanien hat das Ding wohl zurechtgeholt.
Ja, Mann, also das war echt ein Finale, was uns in der zweiten Halbzeit wirklich extrem mitgerissen hat. Und wenn ich so ein bisschen damit geliebäugelt habe und darauf getippt habe, dass England das am Ende doch noch reinfährt, Spanien ist natürlich super verdienter Europameister. Was die hier abgerissen haben in dem Turnier, auch so die individuellen Leistungen, die waren nicht nur von den Youngstern, sondern auch von den erfahrenen Spielern. Rodri wird völlig verdient zum besten Spieler des Turniers. Also Spanien hat es super gemacht. Spanien war dann auch in dem Moment, als der Ausgleich fiel, trotzdem noch ziemlich kühl mit dabei, hat vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, dass es 2:1 daneben ganz knapp nicht abseits gewesen ist. Aber hey, wenn du Europameister werden willst, dann brauchst du eben auch dieses Glück. Und das hatte Spanien, aber nicht nur. Spanien hatte vor allen Dingen die größte Klasse von allen Mannschaften im Turnier. Spanien verdienter Europameister. Herzlichen Glückwunsch.
Dem schließen wir uns natürlich nochmal an. Holger hat ganz viel angesprochen, was in dem Spiel gestern drin war und wir zerlegen das dann jetzt vielleicht auch nochmal. Nicht zu klein, also zumindest nicht die erste Halbzeit. Ich finde, die muss nicht unbedingt verfilmt werden im Nachhinein. Sehr ereignisarm und für die Engländer so ein bisschen nach Plan. Also Spanien hatte den Ball, England die Ruhe weg und es lief eigentlich, so wie eigentlich immer die Spiele der Engländer waren bei diesem Turnier.
Ja, aber das finde ich gerade eigentlich auch nach dem Holland-Spiel. Nach dem Halbfinale hatte ich so ein bisschen Hoffnung, dass England da mutiger rangeht. Und am Ende ist es ja eigentlich nur, zwar eine sehr disziplinierte, aber vor allem eine Leistung der Engländer, die durch die Defensive geprägt wird. Und du hast Bellingham auf dem linken Flügel und Saka auf dem rechten Flügel, genau wie Deutschland im Spanien-Spiel in der ersten Halbzeit, auch eigentlich nur in der Defensive. Und es ging eigentlich gar nichts nach vorn. Und da weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht auch gerade mit dem Potenzial so ein bisschen verschenkt war auch. Also, keine Ahnung, wie ihr das seht. Also, man kann das natürlich loben, dass sie da defensiv sehr, sehr gut gearbeitet haben. Aber ist das alles, was du... Also, ich meine, das ist ja irgendwie die Geschichte des englischen Turniers, ne?
Ich finde, was sie halt echt gut hingekriegt haben, war, die spanischen Flügel aus dem Spiel zu nehmen. Über rechts ist ja fast gar nichts gegangen. Dann haben sie zwischendrin mal versucht, Williams und Jamal auf der rechten Seite zu haben, um Shaw ein bisschen mehr zu beschäftigen. Das hat funktioniert, aber im Prinzip gab es ja keine wirkliche spanische Torchance in der ersten Hälfte. Also, das hat funktioniert. Aber mit 0-0 wirst du halt nicht Europameister, hat der Tom Bartels gesagt.
Du hast Luke Shaw angesprochen. Das war eine Veränderung, über die wir dann vorher viel gesprochen hatten. Luke Shaw bei diesem Turnier noch gar nicht in der Startelf gestanden und jetzt eben dann zum ersten Mal. Da haben wir uns gedacht, jetzt hat sich Southgate mal was ausgedacht, aber den ganz großen Impact hatte das jetzt irgendwie nicht auf das Spiel.
Weil sie es halt auch wieder so gespielt haben wie vorher mit Trippier, ne? Also, dass du dann quasi deinen offensiv starken Spieler, der dann irgendwie auf dem Flügel spielen muss, weil sie es dann am Ende mit einer Viererkette gespielt haben. Das war in dem Fall Bellingham. Vorher war es ganz oft Phil Foden in diesem Turnier. Mhm. Und der ist halt einfach da auf dem Flügel außen lost. So, ja. Den brauchst du im Halbraum, wo er dann in der zweiten Halbzeit auch gespielt hat. Und dann wurde es auf einmal ja auch gefährlicher. Aber erst nach der Einwechslung, die dann vorgenommen wurde. Und das finde ich halt, ja, also eigentlich spiegelt Southgate wieder nur das System, so ähnlich wie dann auch gegen die Schweiz oder so, ohne eine eigene Idee fürs Offensivspiel. Und sorry, ey, das ist ein EM-Finale. Vielleicht hast du auch Bock, das zu gewinnen.
Und dann ging es eigentlich weiter nach Plan für England, zumindest in der Wahrnehmung, als dann Halbzeitpause war und dann die Meldung kam oder wir gesehen haben, Rodri muss ausgewechselt werden. Das ist ja so, als würde man im spanischen Team das Herzstück rausreißen. Das wäre so, als wenn man Deutschland groß geben müsste. Da habe ich schon kurz gedacht, oh, vielleicht ist das jetzt ein entscheidender Baustein, der für die Engländer sprechen könnte.
Ja, ich habe auch kurz gedacht, es könnte jetzt schwierig werden für Spanien, weil ja im Prinzip alles über Rodri lief. Und wenn du den dann rausnimmst und deine Flügel nicht richtig funktionieren, dann hast du halt echt ein Problem. Aber es hat ja dann nicht so lange gedauert, bis Spanien gezeigt hat, dass sie es auch ohne Rodri können.
Genau, in der 47. Minute dann das 1:0 durch Nico Williams und zum ersten Mal Ekstase beim spanischen Reporter.
Lamin Yamal, Lamin se va atacando a frontal de la Lamin, para el centro, para Nico, para Nico. Vamos,
ahí está.
So klang das 1:0 für die Spanier, Vorbeit durch Carvajal und natürlich durch Lamine Yamal. Natürlich hat auch er seinen großen Moment damit gehabt. Ist bester Vorbereiter der Europameisterschaft mit 4 Assists. Mhm. Und was man immer wieder vergisst, er wird demnächst von Hansi Flick trainiert.
Mhm. Ja, der kann sich auf den Barcelona freuen. Also ist ja wirklich
er kann sich auf Hansi Flick freuen, nee, oder
Hansi Flick
auf ihn?
Kann sich auf ihn freuen.
Ja. Ja, und das Tor hat irgendwie ganz viel gelöst. Spanien danach richtig dominant, drückte total aufs 2:0 und da hat man das Gefühl gehabt, okay, gleich fällt hier die Vorentscheidung.
Ja, ich bin
und ich habe gedacht, warum haben sie den Rodri eigentlich nicht eher rausgenommen?
Ich habe dann auch gedacht, also dann waren ja auf einmal, das war dann das Finale, was wir uns gewünscht haben, ne? Weil so die erste Hälfte war wirklich sehr chancenarm und dann hattest du das Gefühl, jetzt, aber ich finde, England ist dann halt auch besser ins Spiel gekommen irgendwann, ne? Also ja. Dadurch, dass Spanien sich dann mehr zurückgezogen hat, hatten die Engländer dann auch mehr Chancen.
Ja. Also das ist vielleicht ist es auch irgendwie so eine Art Schicksal an der Stelle gewesen. Aber wenn du mal guckst, wie das Tor entsteht, Bellingham kommt halt zu spät gegen Carvajal auf den Flügel, also sein 1:1 Spieler aus der ersten Halbzeit Gegenspieler. Und dadurch kommt dieses Tempo rein in das Spiel. Und dann spielt Spanien natürlich überragend. Aber eigentlich fliegt Southgate da in der Situation diese Ausrichtung mit Bellingham außen so ein bisschen auch um die Ohren, weil halt dann einmal Tempo reinkommt und dann, es sind halt keine Defensivspieler, ne? Beide nicht, weder Bellingham noch Saka.
Anne, du hast es gesagt, England kam dann besser ins Spiel und zwar nachdem Harry Kane ausgewechselt wurde, so nach einer Stunde. Das ist ja das, was wir immer gesagt haben, du musst Kane einfach früh rausnehmen, du kannst den Kapitän nicht so lange spielen lassen. Nein, aber der erste Impuls war natürlich wirklich wieder, jetzt nimmt er schon wieder Harry Kane raus, so früh, wo das Spiel noch nicht entschieden war, wo man möglicherweise ja auch mit einem Elfmeter oder auch im Elfmeterschießen noch gewinnen kann, da brauchst du einfach Harry Kane. Aber vielleicht hat er einfach auch nicht die nötige Fitness. Also er hatte 11 Ballkontakte in der ersten Halbzeit. Das ist natürlich super wenig, ein Torschuss. Und vielleicht steckt da wirklich irgendwie eine Verletzung, von der wir noch nichts wussten, wo aber klar war, der kann uns heute nicht mehr helfen.
Ja, und ich finde, das Spiel gegen die Niederlande hat Southgate ja recht gegeben. Also da haben wir uns ja auch alle gewundert, warum der Kane rausnimmt. Und im Nachhinein sagen alle, ey, voll der Geniestreich, dass du den rausnimmst und damit quasi den Siegtreffer einwechselst.
Ja, und Watkins bringt Bellingham ins Spiel, ne? Also das 1:1, wenn du mal guckst, das ist ein Abwurf von Pickford und Bellingham verwertet direkt diesen Ball, spielt auf den Flügel und ist ja dann wieder derjenige, der nachher die Vorlage gibt. Ja. Und das ist deswegen, weil Watkins das Spiel so verändert, dass, also einmal nachher ziehen sie Bellingham dann auch ins Zentrum, ne? Also zu dem Zeitpunkt ist Bellingham schon in der Mitte des englischen Spiels angekommen. Aber vorher ist Watkins auch einer, der Carvajal auch oft von ihm wegzieht und dadurch entsteht im Rückraum. Das gab vorher auch noch so eine Chance. Also eigentlich war das tatsächlich auch ein Wechsel, um deinen Kernspieler, um Englands Kernspieler Bellingham ins Spiel zu bekommen. Ja,
genau. Er bereitet das 1:1 vor in der 73. durch Cole Palmer, der 3 Minuten vorher auch eben eingewechselt wurde. Und da gab es dann entsprechende Freude bei den englischen Kollegen.
Saka, still in possession, across to Bellingham, back to Palmer, left foot shot! 1-1! Cole Palmer! He's got the dead eye for England! What a finish that was!
Also ich finde, der entscheidende Unterschied im englischen Spiel war dann aber auch, dass sie es auf einmal über hohe Bälle versucht haben. Also dass halt eben Pickford versucht hat, vorne die direkt zu bedienen und sich nicht, dass deine Spieler sich nicht mehr durchkombinieren müssen durch Spanien. Also Ich finde, das hat das Spiel eindeutig verändert und natürlich, dass Jens gesagt hat, ein 1-0 ist dünn und direkt im Anschluss fällt das 1-1.
Ja. Also Spanien hatte ja vorher genügend Chancen, ne? Mhm. Also eigentlich das war ja eigentlich so ein typischer Spielverlauf. Wenn es jetzt nicht diese Spanier gewesen wären, fliegt denen das am Ende irgendwie wahrscheinlich um die Ohren. Aber das, also es ist einfach so schlüssig, wie Spanien gespielt hat. Und deswegen, diese Mannschaft lässt sich davon, also so ein bisschen geschwommen haben die zwischendurch. Nach dem 1-1 auch, ne? Voll. Oder? Hattet ihr auch den Eindruck, ne?
Ja.
Ich dachte tatsächlich, dass es dann so kommt wie in den anderen K.O.-Spielen, weil England war ja immer hinten und hat dann trotzdem diese Spiele gewonnen. Und ich dachte so, boah, wenn die Spanier jetzt nicht direkt doch das zweite fangen, dann war's das.
Mich hat es so ein bisschen auch an das Deutschland-Spiel erinnert, wo Spanien ja auch geführt hatte. Deutschland macht dann noch den Ausgleich und du hast so das Gefühl gehabt, das Momentum könnte kippen und dann ziehen die Spanier wieder den Stecker. Genauso gestern im Finale, als wir alle dachten, ja, vielleicht geht's jetzt doch in die Verlängerung. Da hatte Spanien die Schlusspointe in der 86. Minute.
Oyarzabal direkt. Cucurella. Oyarzabal! Oyarzabal schießt womöglich Spanien zum Rekord-Europameistertitel.
Das war der Siegtreffer, der Treffer zum Europameistertitel durch Mikel Oyarzabal, der auch eingewechselt wurde. Spanien damit mit 4 Joker-Toren. Nur Deutschland hat auch 4 Joker-Tore erzielt bei dieser EM.
Ja, da habe ich in der Schlussphase auch gedacht, da hat Spanien ja auf einmal viel mehr gedrückt. Und ich hatte echt das Gefühl, England wollte die Verlängerung und Spanien wollte halt die Entscheidung vorher noch haben. Und da habe ich gedacht, ah, wenn jetzt noch ein Morata vorne drin wäre. Und dann macht es aber ausgerechnet der Joker.
Ja, und Olmo auch wieder stark, ne? Also der ist ja nicht der direkte Vorlagengeber, aber er bringt ja dann Cucurella außen in die Show überhaupt, auch mit so einem typischen Olmoler. Oder eigentlich haben die ganzen, also alle spanischen Zentrumsspieler ja immer so Moves drauf, ne? So ein bisschen gelöst vom Gegenspieler und dann irgendwie einmal kurz den Ball um die eigene Achse gedreht und dann nach außen gespielt. Ja, und dann wieder ins Zentrum, also...
Ja, und richtig untypischer Olmo, den gab es noch wirklich ganz kurz vor Schluss, als England auch nochmal so eine Mehrfachchance hatte, als wirklich sie nochmal ganz nah dran waren am Ausgleich und Dani Olmo rettet auf der Linie. Und ich finde, alleine deswegen hat er eigentlich den Titel des Torschützenkönigs auch verdient, aber er muss ihn sich teilen.
Ja, nur mit fünf anderen. Ja, das ist natürlich auch kurios, ne? Also jetzt gibt's 6 Torschützenkönige bei dieser Europameisterschaft, unter anderem ja auch Jamal Musiala.
Aber soweit ich weiß, zählen Defensivaktionen auch nicht da rein in die Wertung als Torschützenkönig.
Naja, aber ja, wobei bei den Assists, wenn die Assists zählen würden, wäre er Torschützenkönig. Ja, genau. Und das ist halt jetzt nicht mehr der Fall.
Unser Experte Thomas Broich, der hat das Spiel gestern im Berliner Olympiastadion mitkommentiert und der hat uns auch eine Nachricht geschickt und erklärt mal, ja, was bleibt ihm denn von dieser Europameisterschaft und ja, wie schätzt er ein, dass Spanien gewonnen hat?
Also was bei mir total hängen bleibt, ist die Euphorie um die deutsche Nationalmannschaft, auch wenn wir am Ende gar nicht so weit gekommen sind. Ich glaube, wir haben die Nationalmannschaft zurückgewonnen. Es war toller, attraktiver Fußball von einer begeisterten und leidenschaftlichen Truppe. Und was den Fußball selber, was den Europameister angeht, fand ich es total beeindruckend, dass der einfach mal 15 Tore schießt im Turnierverlauf. Alle aus dem Spiel heraus. Es war wieder Spanien at its best. Da waren alle Elemente da. Pressing, Gegenpressing, Ballzirkulation, tolles 1 gegen 1 am Flügel. Also das war Fußball wie aus einem Guss. Und ich freue mich, dass wir so einen würdigen Europameister haben.
Ja, und guck mal, was dann auch bleibt, ist, Deutschland ist das einzige Team, das Spanien immerhin in die Verlängerung gezwungen hat. Also,
ja, am Rande einer Niederlage hatte, ne? Muss man ja auch rückblickend sagen, auch wenn du die großen Chancen dir nochmal vor Augen führst. Also das ist schon, das mit dem vorgezogenen Finale, haben wir ja mehrfach gesagt, das war am Ende so, oder?
Dann war das gestern aber kein Finale mehr?
Also ich kann mir vorstellen, dass sich Niklas Füllkrug das ein oder andere Mal gedacht hat, hätte ich mal nicht gegen die Schweiz getroffen, dann hätte alles anders kommen können.
Ja, aber dann machen wir doch einen Strich drunter und sagen wirklich, Spanien ist verdient Europameister.
Ja, mehr geht ja nicht.
Ne? Und ja, vielleicht gucken wir dann auch noch ein bisschen auf das Turnier zurück, hat Thomas Broich ja gerade auch gemacht. Fußballerisch keine Revolution, sage ich jetzt mal, aber emotional hat das Turnier wieder dazu geführt, dass man sich spürt als Fan, finde ich.
Ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass gerade die deutschen Fans einfach wieder Bock auf ihre Mannschaft hatten. Also klar, es war auch super schön, die ganzen Fans hier im Land zu haben. Aber ich glaube, aus deutscher Sicht war es einfach wirklich wichtig, dass da eine Mannschaft ist, der du wieder gerne zuschaust.
Ja, definitiv. Und was ich halt auch irgendwie positiv fand, ist, dass so dieses dogmatische, wir sind die Kontermannschaft und wir sind nur die Ballbesitzmannschaft und so, dass das so verschwimmt. Und die Spanier sind ja irgendwie die Speerspitze davon, ne? Also das irgendwie so zurück zum Fußball, weg vom Übercoachten, so, also dann spielst du mal mit langen Bällen, wenn lange Bälle nötig sind und setzt mal auf Konter, so, das gehört ja alles zum Spiel. Und das fand ich jetzt irgendwie schon auch irgendwie bemerkbar.
Und ich fand es schön, dass am Ende das Team gewonnen hat, das wirklich den besten Fußball gespielt hat.
Ja, und was über allem steht, ist, dass es endlich mal wieder ein Turnier war, bei dem grundsätzlich der Fußball im Mittelpunkt stand. Bei den letzten Weltmeisterschaften in Katar und Russland. Ein bisschen, ja, aber war nicht so präsent wie bei den letzten Weltmeisterschaften. Dazu hattest du die letzte Europameisterschaft, die noch so ein bisschen unter dem Corona-Eindruck auch war und die auch sehr zerstückelt war. Da hattest du auch nicht so ein zusammenhängendes Wir-Gefühl in einem Land. Und jetzt war wieder Fußball-Fankultur in der reinsten Form. Also es war eine ganz große, unbeschwerte Party. Man hat wieder Lust auf Fußball bekommen. Irgendwie ist wieder so die Leidenschaft gekitzelt worden. Und das ist ja viel wichtiger, als wer am Ende Europameister wird, finde ich.
Ja, frag mal bei den Spaniern nach, ob die das wichtiger finden.
Ach, also ich hätte mich jetzt über einen Titelgewinn der deutschen Mannschaft auch nicht beschwert am Ende.
Ja, die spanischen Fans, sprichst du an, die waren gestern natürlich ein bisschen in der Unterzahl in Berlin, konnten aber, glaube ich, darüber hinwegsehen, weil gefeiert wurde trotzdem. Lisa Tellers war als Reporterin um das Stadion unterwegs und die erzählt uns doch mal, wie war die Stimmung rund um das Finale und wie war die Stimmung so in den letzten 4 Wochen?
Die spanischen Fans kommen ja leicht erschöpft auch aus diesem Olympiastadion heraus. Es ist noch ein bisschen verhalten. Aber es war auch eine anstrengende Europameisterschaft. Viele haben die Nationalmannschaft 4 Wochen lang begleitet, so wie zum Beispiel Zete mit der Trompete, der uns allen auch wahnsinnig viel Freude bereitet hat, der diese spanischen Fans angeheizt hat. Und ganz generell war das, finde ich, eine sehr fantastische Europameisterschaft. Ich glaube, Deutschland hat gezeigt, dass wir die Fans auch lieben, dass wir sie willkommen heißen, dass bei uns auch diese Fankultur ausgelebt werden kann. 4 Wochen lang haben wir unterschiedliche Fangruppen begleitet. Ob das die Schotten waren, die uns ans Herz gewachsen sind, ob das aber auch zum Beispiel die holländischen Fans waren in Dortmund mit 100.000. Es hat eine große Freude uns allen bereitet. Es hat eine Leichtigkeit nach Deutschland gebracht. Und ich persönlich habe es Fanmärchen getauft, weil es das für mich auch war. Die Fanmärsche auch, wahnsinnige Bilder. Die bleiben für immer bei mir in meinem Herzen, weil die uns, glaube ich, große Freude bereitet hat. Und vor allen Dingen den ausländischen Fans auch, dass das hier in Deutschland möglich ist. Das haben die, glaube ich, auch alle sehr gefeiert.
Ja, Lisa sagt es. Ich finde, es war jetzt nicht das Sommermärchen, was sich alle erhofft haben. Aber das war auch eigentlich relativ klar, dass das nicht nochmal so zu kopieren ist. Ich meine, wir sind auch alle 18 Jahre älter geworden. Dann nimmt man das eh anders wahr.
Upsi.
Aber es war eh, oder es war ähnlich intensiv, sage ich mal, ne?
Ja, und ich finde, das ist ja auch fies, das damit zu vergleichen, weil das war damals halt möglich, weil das so aus dem Nichts kam und mit nichts zu vergleichen war und natürlich, weil das Wetter mitgespielt hat, weil das war tatsächlich mein persönliches Lowlight, ja, wie oft ich nass geworden bin bei dieser EM.
Ja, krass, wie in Dortmund, das werde ich glaube ich niemals vergessen, ey, wie diese Sturzbäche da vom Dach runtergelaufen sind.
Ja, gut ist die Stimmung auch jetzt bei allen Saxophonhändlern und Kartoffelbauern.
Können wir bitte 4 Wochen kein Blasinstrument thematisieren?
Okay, ich pack die Blockflöte dann wieder ein.
Weder Trompeten, noch Saxophone, noch irgendwas anderes.
Ja, und nicht so gut ist die Stimmung bei der Bahn, denn bei dieser EM war es, von A nach B zu kommen, war schwerer als von links nach rechts. Sagen wir es mal so.
Das ist allerdings wahr.
Danke für den Ohrwurm.
Und damit sind wir tatsächlich so langsam am Ende. Und am Ende dieser Folge.
Ja.
Es war mir ein großes Vergnügen mit euch beiden.
Ja, mit dir erst, Tobi.
Ja. Und wir sind aber noch nicht ganz durch mit unserer Zusammenarbeit in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr.
Wir brauchen jetzt erstmal eine Pause und dann können wir auch wieder.
Ja. Denn wann hören wir uns genau wieder?
Na, ein guter Monat, machen wir Pause, aber dann geht's weiter.
Genau, dann gibt es nämlich wieder Fußball-Bundesliga und dann machen wir an dieser Stelle einfach weiter mit dem Bundesliga-Update.
Genau.
Hat's ja schon vorher gegeben und ein paar von euch sind sicherlich neu dazugekommen und werden das auch noch ein bisschen, sagen wir mal, optimieren. Denken uns ein bisschen was aus, haben wir jetzt ein bisschen Zeit.
Genau.
Und dann gibt es irgendwann wieder Bundesliga-Fußball mit uns dreien.
Ja, und weil die Frage letztens auch in den Kommentaren kam, das ist für euch total einfach, weil ihr müsst eigentlich gar nichts machen. Ihr müsst einfach weiter diesem Kanal folgen und dann werdet ihr irgendwann die Info bekommen, dass es jetzt wieder Bundesliga gibt und damit das Bundesliga-Update. Und dann werden wir immer donnerstags und am Montagmorgen für euch da sein. Und da, wo ihr Videos sehen könnt, also Videopodcasts, gibt es uns nicht nur zum Hören, sondern auch in der Bundesliga zum Sehen.
Und bis dahin, genießt doch bitte die Olympischen Sommerspiele in Paris. Auch da gibt es ja einen Sportshow-Podcast, da haben wir euch auch schon mehrfach das Ding empfohlen. Und genießt die Sommerpause und dann hören wir uns im August wieder.
Und ich übe noch ein bisschen Blockflöte.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es waren 4,5 sehr schöne Wochen mit euch. Danke.
Bis bald.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.